Hallo und herzlich willkommen zu Listen to Wissen. Mein Name ist Isabel Rogge und ich freue mich, dass ihr heute wieder auf Play gedrückt habt. Diesmal ist der Sozialwissenschaftler Dr. Marcel Sebastian zu Gast und erzählt von seiner Forschung zur Mensch-Tier-Beziehung. Warum war es früher in Deutschland gesellschaftlich akzeptiert, Hunde zu schlachten und heute nicht mehr? Was hat Marcel aus seinen Interviews mit Schlachthofmitarbeitenden gelernt und wie wirkt sich der Klimawandel auf unser Mensch-Tier-Verhältnis aus? Das hört ihr jetzt. Ich darf Dr. Marcel Sebastian begrüßen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du Zeit für mich hast. Marcel, du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dortmund, wo du auch lehrst. Außerdem Autor des Buches Streicheln oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt. Und der Anlass für unser Gespräch heute ist, dass du 2022 mit deiner Forschung zur Mensch-Tier-Beziehung einer der Finalisten des Deutschen Studienpreises warst in der Kategorie Sozialwissenschaften. Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Tier, die gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Kontexten seit Tausenden von Jahren und die hat sich eben auch immer weiterentwickelt. Und trotzdem, das ist das Interessante an dir und deiner Forschung, ist die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung ein relativ neues Feld. Deswegen ist für uns natürlich interessant zu erfahren, wie du überhaupt auf dieses Thema und dann auch auf das Thema für deine Dissertation gekommen bist.
Ja, genau. Ich finde das auch immer noch bemerkenswert eigentlich, wie wenig sich die Soziologie in ihrer Geschichte eigentlich mit der Mensch-Tier-Beziehung beschäftigt hat, wenn man sich vergegenwärtigt, wie zahlreich, wie vielfältig und wie komplex und wie relevant eben Mensch-Tier-Beziehungen für die Gesellschaft sind, ne? Also von privaten Haustierhaltungsfragen über die Ökonomie, Landwirtschaft, bis hin eben auch zur Kultur und zur Kunst. Und naja, also da ist eigentlich sehr viel zu holen. Und das zeigt die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung, die sich in den letzten 20, 30 Jahren, also global, aber auch in Deutschland eben doch stärker jetzt etabliert. Finde ich auch sehr schön. Ja, für mich war das aber so, ich habe das Thema im Studium eigentlich schon für mich so, ja, entdeckt und mir genommen und mitgetragen, weil mich das total fasziniert hat. Zum Teil auch, weil mich diese Paradoxien der Mensch-Tier-Beziehung auch so umnachtet haben. Also wie das eben sein kann, ne? Dass wir eine Gesellschaft haben, die gleichzeitig einigen Tieren gegenüber enorme emotionale Nähe zeigt, Familienmitglieder dann Tiere werden, die ganz stark geliebt werden und so. Und auf die anderen Seite eben auch Tiere, Mensch-Tier-Beziehungen existieren, die von einer sehr starken Distanz von bis hin zu wirklich auch exzessiven Gewalthandlungen, Tötungshandlungen und sowas geprägt sind. Und habe das Thema eigentlich im Studium immer schon selber ein bisschen eingefordert bei meinen Dozentinnen und hatte dann das Glück, eine Professorin, die dann später auch meine Chefin und meine früher sagte Doktormutter wurde, Birgit V. Effinger, dann zu treffen, die das Thema eben auch, und eine andere Kollegin von ihr, die das Thema dann doch sehr auch unterstützt haben. Habe dann meine Magisterarbeit damals geschrieben und habe dann in dem Themenfeld dann eben auch meine Promotion angeordnet. Das war ursprünglich dann mal sozusagen konzipiert als Monographie, ne, also als ein Buch, mit dem man dann promoviert über Schlachthofarbeit. Und es ist im Endeffekt dann aber eine kumulative Promotion geworden, also eine, in der viele verschiedene einzelne Artikel in Fachzeitschriften publiziert zu einem, so einer Art Kompendium zusammengeschlossen werden, in dem ich dann neben der Schlachthofarbeit auch mich mit dem Schlachten von Hunden in Deutschland und dem Verbot dieser Praxis beschäftigt habe und auch theoretische Arbeiten vorgelegt habe und bin jetzt eben auch weiterhin sehr stark vernetzt und dabei anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung in Deutschland eben weiter oder im deutschsprachigen Raum, müsste man genauer sagen, zu institutionalisieren und zu verbreitern.
Und du hast vorher schon erwähnt, dass es ja etliche Aspekte dieser Mensch-Tier-Beziehung gibt. Also Tiere können jetzt Arbeitstiere sein. Wir kennen mittlerweile sogar therapeutische Tiere oder eben diese kulturell und spirituell aufgeladenen Tiere. Und dann gibt es aber eben diesen großen Unterschied, eigentlich diese große Diskrepanz, dass wir Menschen unterscheiden zwischen eben diesen lieben, süßen Haustieren und dann den anderen Nutztieren, die ja manchmal vielleicht auch ganz süß sind und manche dann wiederum nicht. Da ist so die Frage, und das hast du ja dann vermutlich auch historisch erforscht und soziologisch, wo liegt da eigentlich der Unterschied und wie entscheidet man dann sowas? Also wie hat die Menschheit das entschieden?
Ja, das ist eine ganz wichtige Eingrenzung, weil das tatsächlich bis jetzt in die Postdoc-Phase hinein eigentlich der Schwerpunkt war, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also der ganze Bereich der Wildtiere zum Beispiel, den habe ich ein bisschen umschifft und habe mich tatsächlich um die domestizierten Tiere gekümmert. Und diese kategoriale Differenzierung, da die Haustiere, hier die Nutztiere, die ist natürlich ein ganz wesentlicher Anker sozusagen in dieser Forschung. Das ist eine soziale Konstruktion. Also das kann man so schlicht sagen. Das sind keine biologischen Begriffe. Das sind auch keine philosophisch irgendwie so gehaltvollen Begriffe, dass die jetzt irgendwie für sich genommen irgendeine Art von objektiver Wahrheitsabbildung beanspruchen können, sondern welches Tier quasi in welcher Zeit, in welcher Gesellschaft Haus- oder Nutztier ist, das ist hochgradig wandelbar. Das betrifft sowohl die Frage, was ist überhaupt ein Nutztier, was ist überhaupt ein Haustier? Das sind ja auch Kategorien, die in der Form eigentlich auch erst quasi seit dem Ausgang aus dem Spätmittelalter mit der sich entwickelnden Moderne und der Industrialisierung und so sich überhaupt entwickeln, ne? Weil landwirtschaftlichen Höfen diese ganzen Tiere, die wir heute so fein trennen, eigentlich ziemlich durcheinander gewurschtelt sind. Das heißt, da verändern sich auch die Vorstellungen davon, welche Rolle hat ein Nutztier, welche Rolle hat ein Haustier, welche Art der Beziehung zu diesen Tieren sind eigentlich legitim und sozial anerkannt. Aber spannend finde ich, und das ist dann eben auch ein Teil meiner Promotion gewesen, mit dem Hundeschlachten, dass auch die Zuordnung einzelner Tiere innerhalb dieses Kategoriensystems, was ja intuitiv erstmal total klar ist, ne? Wenn ich sage Haustier, dann haben Hund und Katze in ihrem geistigen Blick und nicht ein Schwein und beim Nutztier andersrum, dass auch diese Zuordnung sich verändern kann. In dem Fall eben, dass die Hunde bis 1986 zumindest im rechtlichen Sinne noch Schlachttiere waren. Das war natürlich hochgradig kontraintuitiv zu den Alltagseinstellungen der Menschen in Deutschland. Aber die Tiere, also diese Hunde hatten eben bis dahin so eine ambivalente Zuordnung als sowohl Nutztier, zumindest rechtlich, als auch Haustier. In den 50ern war das jetzt mit der Hundeschlachtung jetzt auch kein flächendeckendes Phänomen, aber deutlich häufiger als in den 80ern. Das heißt, da ist ein kultureller und institutioneller Wandel passiert, der aber eben so schön zeigt, und das ist eben das Spannende, was man dann sagen, theoretisch da ein bisschen rausziehen kann, dass es sich eben um gesellschaftliche Aushandlungen handelt, ne? Wie wir diese Tiere einordnen, ob es dieses Kategoriensystem mit diesen Kategorien überhaupt gibt, das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, und dann eben, wie sich gesellschaftlicher Wandel darin ausdrücken kann, dass diese Tiere eben dann plötzlich nicht mehr so eingeordnet werden können. Genau, und das zeigt ein Stück weit aber auch eben, wie fragil das Ganze ist, die ganze Mensch-Tier-Beziehung, weil, wie gesagt, vordergründig wirkt das teilweise sehr, sehr stabil und alle wissen genau alltagstauglich, was damit gemeint ist, vermeintlich. Aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, das steht auf ziemlich wackeligen Beinen eigentlich.
Jetzt hast du gerade gesagt, das war in den 50er Jahren noch anders als in den 80ern. Hat das dann was damit zu tun, dass dann so die Nachkriegszeit und der aufsteigende Wohlstand dann auch so die Moral dem gegenüber verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Und das geht ja auch früher schon los, ne? Also es ist ja nicht jetzt erst, also das Hundeschlacht ist ein ganz kompliziertes Thema, so, aber auch, weil die historische Quellenlage dafür gar nicht so gut ist. Aber man kann schon natürlich sehen, dass Mensch-Hund-Beziehungen immer schon eine gewisse Eigenart hatten, ne? Weil der Hund als Begleiter, also bis ins Neolithikum und davor ja eigentlich schon, ist ja das erste domestizierte Tier überhaupt, vom Wolf zum Hund dann quasi, uns immer schon sehr nahe stand, gleichzeitig aber auch immer eine Funktion, einen Nutzen hatte und heute eigentlich, das kann man euch fast sagen, historisch flächendeckend das erste Mal in der westlichen Gesellschaft zumindest Hunde in das Privileg gekommen sind, bestimmte Hunde, nicht alle, aber bestimmte Hunde in das Privileg kommen, eigentlich wirklich nicht jetzt in Ausnahmefällen, weil sie das Haustier irgendeines eines Fürsten, eines Königs waren, sondern wirklich flächendeckend ihrer selbst willen existieren. Die Leute suchen diese Interaktionsbeziehung zu den Tieren. Und das ist eben was hochgradig Besonderes, was bis auf Katzen eigentlich kaum noch andere Tiere in der Form haben. Und dann kann man eben so einen kulturellen Wandel nachvollziehen, der dann eigentlich in den 50ern spätestens eskaliert, in Deutschland zumindest, wo, na gut, da vorher waren Kriege und da war auch genug anderes auf der öffentlichen Agenda. Aber wirklich kann man eigentlich sagen, es ist das erste massenhafte Aufbegehren der Nachkriegstierschutzbewegung in Deutschland, die dieses Hundeschlachten zu ihrem Thema macht, auch sehr unverfänglich, weil das tatsächlich auch etwas war, was in der Politik, in der Bevölkerung eigentlich alle befürwortet haben. Auch Schlachthofbetreiber haben damals in der noch jungen Bild-Zeitung sich dafür ausgesprochen, dass das ja nicht in Ordnung sei, weil das jetzt unser bester Freund ist und der Kamerad und sowas alles. Und genau, die Sensibilitäten sich dahingehend eben stark verändert haben. Also das passte überhaupt nicht mehr zusammen. Und das Spannende ist, und das ist so ein bisschen vielleicht symptomatisch für die Art, wie ich versuche, Soziologie zu machen, also immer ein bisschen auf die Brüche, auf die Widersprüche dann hinzukommen. Das Spannende ist, dass das deswegen eigentlich über 30 Jahre nicht politisch reguliert werden konnte, weil die Gesetzesentwürfe, die da vorgelegt wurden, alle moralisch begründet waren mit dem Argument, Hunde und auch Katzen, es ging immer um die beiden Tierarten, sind uns besonders nah, die haben besonders hohen moralischen Stellenwert, deswegen dürfen die nicht geschlachtet werden. Und dann, das fanden alle total intuitiv plausibel. Aber sagen wir, die Fachpolitiker, das waren in den 50ern fast alles Männer, deswegen gender ich das jetzt ausnahmsweise mal nicht, haben dann darauf hingewiesen, gesagt, also die Rechtsexperten und so, Moment, was ist denn dann mit den anderen Tieren, was ist mit den anderen Grenzgängern, die dann vielleicht als nächstes kommen könnten? Pferde, Kaninchen, Tauben, damals ein großes Thema wegen der Taubenzucht. Mhm. Das heißt, man hatte so ein bisschen die Angst, so eine Büchse der Pandora zu öffnen und dann die Legitimität des Schlachtens von Tieren insgesamt eigentlich damit auf die Agenda zu setzen. Und das ist tatsächlich auch letzten Endes verboten worden mit einem Trick, in dem man gesagt hat, es ist ein gesundheitliches Problem für die Schlachthofmitarbeitenden und für die Konsumenten, weil dann irgendwelche übertragbaren Krankheiten vom Hundefleisch, was ziemlich windig ist, da irgendwie die Menschen gefährden würden. Und damit wurde dann quasi eine Art Umweg gefunden. Und auch da wieder kann man eben sehen, dass wenn man da einmal dekonstruierend sozusagen an diese Zuordnung von diesen Tieren geht, dann merkt man schnell, dass das Ganze schneller erodiert, als man das erstmal denkt oder erodieren könnte.
Mhm. Heutzutage kennen wir oft das Argument, dass Schweine mindestens so schlau wie Hunde sind, ne? Also da wird dann auf einer anderen Ebene irgendwie diskutiert als dann vielleicht noch damals. Und da erkennt man so ein bisschen, wie man dann ja diese Kategorien konstruiert eigentlich.
Weil das auch Wissen natürlich eine ganz große Rolle spielt. Also welches Wissen setzt sich durch? Wir sind heute in einem ganz anderen Tierbild, was eben wesentlich auch, nicht nur, aber auch wissenschaftsfundiert ist als in den 50er Jahren. Und ja, also schlichtweg wissen wir heute viel mehr über das, was in den Tieren so vorgeht, über deren psychische, emotionale, soziale, natürlich intellektuelle, kognitive Kompetenzen, wo man eigentlich sagen kann, wir haben die eigentlich konsequent unterschätzt. Ne? Also man darf es auch nicht überschätzen natürlich, aber eher haben wir den, also hat die Wissenschaft eigentlich auch Tierbilder immer wieder korrigiert. Und dieses, was du gerade ansprichst, ist, also Schweine sind so schlau wie Hunde, ist tatsächlich etwas, was sich jetzt langsam durchsetzt, aber was auch lange Zeit nicht galt, sozusagen. Ne? Und da war diese große Differenz auch auf Basis dieser Wissenskategorien, die da aufgemacht wurden.
Ja, zum Glück zieht die Wissenschaft da langsam so einen kleinen Siegeszug ein. Du hast im Rahmen deiner Forschung mit Schlachthofmitarbeitenden gesprochen über Tiertötung. Warum hast du das gemacht?
Weil das für mich so ein Kristallisationspunkt ist, der sehr erklärungsbedürftig ist, also der sich nicht so intuitiv ergibt, ne? Warum ist auf der einen Seite ist das eine Tätigkeit, die will kaum jemand machen. Das ist ein Beruf mit dem geringsten Prestige in empirischen Umfragen, kommt das immer wieder raus. Es ist ja auch in Deutschland jetzt was lange jetzt oder immerhin auch noch eigentlich an die prekarisiertesten delegiert wird, zu großen Teilen, nicht nur, aber zu großen Teilen. Und gleichzeitig ist es etwas, was Menschen, die das machen, professionell machen, also wirklich jeden Tag routiniert. Und das wirft ganz viele Fragen auf. Und gestartet bin ich in diese Forschung auch mit einer relativ undifferenzierten Frage noch, wie gehen die mit ihrer Arbeit um? Das habe ich dann irgendwann, musste ich das ein bisschen soziologisch einholen. Und das zeigt so ein bisschen auch, was ich vorhin meinte, dass die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung so vielfältig ist, weil man sich aus einer gewaltsoziologischen Perspektive, die habe ich jetzt gar nicht am Ende mehr eingenommen, damit beschäftigen kann. Aber ich habe dann sozusagen einerseits eine Perspektive, die sich mit sozialer Anerkennung und Stigmatisierung beschäftigt, darüber gelegt, also gefragt, was das mit denen macht, wenn sie eine Arbeit ausüben, die und auch im kulturellen Wandel zunehmend eben stigmatisiert wird als etwas, was moralisch anrüchig ist, gleichzeitig aber etwas ist, was die Basis für die hegemoniale Art der Ernährung, die ja Fleischkonsum immer noch ist, trotz der ganzen vegetarisch-veganen, flexitarischen Trends und so, wie sie damit umgehen, dass das sozusagen die gesellschaftliche Rahmung ihrer Arbeit ist. Und das Zweite betrifft dann eben diese Emotionsarbeit, ne? Also wie sie es eigentlich hinkriegen, was ja auch nicht selbsterklärend ist oder sehr, sehr theoretisch viele Fragezeichen aufwirft, wie die berufliche Anforderung einer weitgehenden emotionalen Neutralität zumindest. Also man darf eben nicht disruptive Emotionen, wie ich das nenne, haben während der Arbeit von Schuldgefühlen, Mitleid und so weiter. Wenn man das nämlich konsequent hat, kann man diese Arbeit nicht durchführen. Also wie sie das hinkriegen. Das waren dann die beiden Fragen, mit denen ich letzten Endes dann auch diese Paper geschrieben habe, die ich eben einfach hochgradig spannend finde. Und es ist tatsächlich auch so, wenn ich jetzt immer wieder, wenn ich Leuten erzählt habe, ja, worüber hast du promoviert, ist das fast immer der gleiche Ablauf einer kurzen Irritation. So, warum macht man das? Warum tut man sich das auch ein Stück weit an? Dieses Thema ist ja auch nicht unbedingt schön. Man kann ja auch wie Hundehalter interviewen oder so. Und mit den Hunden dann zusammen Gassi gehen, ist sicherlich netter. Und dann kommt aber auch so ein totales, ja, okay, stimmt, es ist da ist ganz viel, das sind ganz viele Rätsel, die man enträtseln könnte. Und ich habe sicherlich noch bei Weitem nicht alles anfassen können, was da noch irgendwie sozusagen der Enträtselung harrt.
Mhm. Also aus meiner Perspektive ist es schon irgendwie naheliegend, weil ich mir diese Frage selber ganz oft gestellt habe schon, wie das diesen Schlachthof-Mitarbeitenden wohl geht, weil das ja wirklich einfach ein schwieriger Job ist und man sich dann auch manchmal fragt, wie lange es den noch so geben kann irgendwie manchmal, denke ich so, wie sich so auch die Politik und die Tierrechte und alles so entwickeln. Aber jetzt mal gefragt, natürlich hast du da eine lange Arbeit so gemacht und auch viel geforscht. Wenn du das uns jetzt in wenigen Sätzen erklären musst, was hast du herausgefunden?
Ich würde es an diesen beiden Haupterkenntnis dieser Paper halt mal versuchen festzumachen. Bei diesem Stigma-Umgang fand ich eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass diese Erfahrung von Stigmatisierung bei fast allen von meinen Interviewpartnern halt auch wirklich klar zu benennen war. Also die wussten genau, was ich meine. Wenn es nicht unbedingt unmittelbare Erfahrungen waren, war es zumindest das abstrakte Wissen. Die Leute sagen ja über unseren Beruf dieses und jenes. Also diese Idee von, es gibt ja diese Öffentlichkeit, die einem Meinung hat und die von Medien irgendwie auch noch verstärkt wird. Das war denn allen klar. Und neben diesen klassischen Stigma-Umgangstechniken, also die man so kennt, mit man deutet Sachen um, man versucht da irgendwie zu argumentieren, war eine ganz spannende Erkenntnis für mich, dass es so eine Wir-Die-Differenz gibt, so eine Insider-Outsider-Differenz. Und das Argument war eigentlich, alle anderen haben, also ich mache das jetzt mal wirklich ein bisschen plump, da tue ich den Leuten auch nicht, werde ich denen nicht ganz gerecht, was sie mir alles erzählt haben, aber wenn ich es runterbrechen würde, ist, alle haben eigentlich keine Ahnung, außer wir, die Medien, die Politiker, die Vegetarier, die Tierschützer, die haben alle irgendwie Meinung über uns, aber die können die gar nicht haben, weil man braucht das Insider-Wissen, um sich überhaupt eine Meinung bilden zu können. Und damit hat man eine ganz exklusive Wissensgemeinschaft konstruiert, die überhaupt sprechfähig ist, ne, die legitimiert ist zu sprechen, durch diesen quasi diesen Move, diesen argumentativen Move. Und man sagt eigentlich nur, wir Insider, die das selber tun, haben genug Wissen, um das überhaupt beurteilen, bewerten zu können. Das ist eine ganz, finde ich, eben spannende Erkenntnis aus dieser Stigmaforschung. Bei der Emotionsarbeit, wie man das nennt, ist das wesentlich für mich gewesen, dass es auch da gibt es ganz erwartbare Umgangsstrategien, ne? Also diese Distanzierung zum Beispiel, man muss sich die Tiere eben möglichst fernhalten, wenn man persönliche Beziehungen eingeht zu den Tieren, einzelnen, dann wird es schwierig, aber spannend ist, dass das ganz viel, und da habe ich ein Konzept aus der Emotionssoziologie dann angewandt übernommen, das Background Emotion Works, dass ganz viel von dieser Emotionsarbeit, also diese Distanzierung, diese Framings auch, die man dann macht, um das mit Legitimation zu versehen, also wenn man sagt, nur dann, wenn es nicht legitim ist, ist es überhaupt emotional bedeutsam, weil solange wie es legitim ist, tierschutzgerecht schlachtet, braucht man sich auch nicht schlecht fühlen oder so. Das Ganze läuft als Hintergrundtätigkeit die ganze Zeit mit. Es ist eine professionelle Art der internalisierten Emotionsarbeit, die eigentlich gar nicht mehr bewusst erlebt wird. Und nur dann, wenn was Destruktives passiert, und das waren zum Beispiel dann Fälle, wo Jungtiere geschlachtet wurden. Also einige haben dann von den Kälbern gesprochen, dann haben die große Augen und dann Muhn, die irgendwie so herzzerreißend. Und dann haben die dann plötzlich Momente gehabt, kurze Momente, wo diese disruptiven Emotionen hochbrachen und diese Hintergrundemotionsarbeit nicht mehr funktioniert hat. Und das waren dann eben ganz spannende Momente, wo dann sozusagen das Professionelle, man muss das Ruder wieder in die Hand nehmen, man muss das schnell machen. Aber man merkt dann eben, dass es doch diese Momente gibt, wo diese Emotionsroutinen durchbrochen werden. Und das war für mich bei dem zweiten Paper eigentlich auch so eine von diesen Haupterkenntnissen, die ich theoretisch eben beides jetzt theoretisch eben sehr spannend fand.
Wieso ist dieses moralische Framing von Tiertötung so wichtig für unsere Gesellschaft?
Weil der Umgang mit Tieren, das ist ein bisschen zirkuläres Argument, aber weil das eben ein wichtiges moralisches Gut ist, respektive geworden ist. Warum das so ist, ist natürlich jetzt ganz kompliziert. Ich würde eben sagen, dass das, was, also Adorno hat mal vom moralischen Impuls gesprochen, der in der Moralphilosophie, in der kritischen Theorie eine große Rolle spielt, dass man einfach in dem Moment, wo man das Leiden eines anderen sieht, emotional affiziert wird und diesen Impuls hat, das als etwas Moralisches zu verstehen. Und Adorno hat selber auch Tiere immer in seine Philosophie nicht prominent, aber er hat sie mit einbezogen. Und ich glaube, dass wir das alle kennen. Ich mache das immer so ein bisschen populär an dem Beispiel. Klar, wenn ich einen Vortragsvorschlag halte, wenn ich sage, wenn ich jetzt hier auf den imaginierten Vortragstisch eine Gurke lege und dann schneide ich die Gurke klein, dann sind die Leute maximal vielleicht irritiert, weil ich was mache, was sie nicht erwarten würden. Wenn ich aber ein Schaf reinhole und sage, ich schlachte jetzt dieses Schaf vor ihren Augen, würde das einen Tumult auslösen. Ne? Also das selbst vor einer Gruppe von Schlachtern wäre das total irritierend, weil ich am falschen Ort zur falschen Zeit dieses Tier töte. Das ist etwas, was den allermeisten Menschen in irgendeiner Weise moralisch wichtig ist. Selbst den Leuten, die eigentlich sagen, mich interessiert diese ganze Frage überhaupt nicht, Tiere, Ethik und so. Wenn ich sage, naja, warum essen sie dann keine Hunde, ist man schon mit drin. Das heißt, man merkt, es ist von großer Relevanz und auch von steigender Relevanz. Das kann man eben auch feststellen. Das heißt, die Sensibilität für dieses Tierthema steigt. Bis heute eben ist es, würde ich sagen, schon auch ein zentrales Konfliktthema in unserer Gesellschaft geworden. Und das hat man zum Beispiel eben auch bei meinen Schlachthof-Interviews dann gemerkt, ne? Also auch für die, die ich da befragt habe, muss man wissen, das waren alles Leute, die Fleischer gelernt haben. Das heißt, die hatten auch ein gewisses professionelles Ethos internalisiert, weil sie diesen Beruf ja auch ein bisschen freiwillig quasi gewählt haben. Auch die haben immer wieder Grenzen gezogen und gesagt, bis dahin ist es legitim, ab da nicht mehr. Und diese Grenzen verändern sich halt, ne? Also früher war das die große Debatte, darf man Rinder und Schweine mit der flachen Rückseite einer Axt per Schlag betäuben? Ist heute völlig außer Frage, dass das nicht in Ordnung ist. Heute diskutieren wir eben über das sogenannte Kükenschreddern oder über die Frage der Gasbetäubung. Und das heißt aber, diese Legitimationsgrenzziehungskonflikte, die sind dem Thema immanent, die verändern sich, die werden ständig wieder neu ausgehandelt und da sind wir als Gesellschaft absolut noch nicht, haben da keinen richtigen moralischen Kompass einfach.
Das Schlachten findet so ganz abseits in dieser exklusiven Wissensgemeinschaft statt und wir gucken uns dann im Laden, oder ich finde das immer so komisch, wenn ich bei uns in der Heimat auf der Kirmes bin, da gibt es immer so Stände, wo dann so ein fröhliches Schwein oben einen anlächelt, wo dann der Speck oder so verkauft wird. Das ist ja dann irgendwie auch nochmal so eine Absurdität, wie dann Werbung mit den fröhlichen Tieren gemacht wird. Du sprichst in deinem Buch, in deiner Forschung und auch jetzt gerade schon davon, dass die Mensch-Tier-Beziehung ja im Wandel ist. Was würdest du sagen, wohin bewegen wir uns gerade?
Da kann man natürlich ganze Vorlesungen drüber halten. Also ein paar Tendenzen. Die eine ist die allgemeine, was man Sensibilisierungstendenz nennen könnte. Also das heißt einfach ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Stellenwertanstieg des von Tieren, aber auch von Fragen von Tierwohl, Tierschutz, Tierethik und so weiter. Dann gibt es zwei weitere Tendenzen, die so ein bisschen parallel und paradox sind. Und zwar einmal gibt es eine Personalisierungstendenz gegenüber Tieren, die sich eben seit der Moderne entwickelt und in der Spätmoderne sozusagen immer mehr Fahrt auch aufnimmt von Sichtweisen auf Tiere, die eben zunehmend als Subjekte, als individuelle Lebewesen mit einer ganz individuellen Innenwelt sozusagen wahrgenommen werden. Also alle Menschen, die jetzt vielleicht den Podcast hören und neben sich einen Hund liegen haben, die werden wahrscheinlich nicht sagen, wenn der Hund mal stirbt, dann ist es nicht so dramatisch, weil es gibt ein baugleiches Ersatzprodukt, was ich mir dann einfach kaufe, sondern da ist halt jemand aus der Welt gegangen und darüber trauern wir. Und dann gibt es eben aber parallel auch historisch wirklich eigentlich relativ, das entwickelt sich eben auseinander, ein Prozess der Objektifizierung, kann man das nennen, also dass eben ein Blick auf Tiere da kultiviert und verstärkt wird, der diese Tiere eben vor allem als Ressourcen, als Waren, als Gegenstände sieht. Stichwort Industrialisierung der Schlachtung, Industrialisierung der Tierhaltung und so weiter. Das sind eben dann Tendenzen, die sich so ja weitgehend lange einfach entwickelt haben. Und so unsere jetzige spätmoderne Gesellschaft ist eben dann davon geprägt, dass diese Mehrdeutigkeit auch zunehmend hinterfragt wird. Ne? Das ist genau das, was sozusagen wir an den steigenden Debatten über Mensch-Tier-Beziehungen eben sehen können. Der ganze Vegetarismus, Veganismus, Flexitarismus, die Frage der Ethik in der Ernährung und sowas alles, steigende Haustierzahlen, das sind alles so sich ändernde Motive der Haustierhaltung, dass eben dieses Motiv, dass im Tier ein einzigartiges Subjekt sehen, dann eben stärker wird und das passt dann für viele Menschen eben auch nicht mehr so richtig zu dieser Idee von ein Schwein, wir hatten vorhin den sich wandelnden Wissensbestand, ne, Schweine irgendwie gar nicht so unterschiedlich wie Hunde, passt dann nicht zu dieser Ungleichbehandlung von Hunden. Das ist sozusagen dieser eine große Block und den anderen Block mache ich jetzt ganz, ganz kurz, aber der ist wirklich wichtig, weil wir parallel dazu eine ganz andere Art der Dynamik der Transformation von Mensch-Tier-Beziehungen haben, der sich aus der sozial-ökologischen Transformationsdynamik, der globalen Transformationsdynamik ergibt. Und zwar, dass gerade landwirtschaftliche Tierhaltung, das ist jetzt dieser eine Bereich eigentlich nur, zunehmend als ökologisches Risiko wahrgenommen wird. Und das setzt eben ganz andere von tierethischen Fragen oder diesen ganzen normativen Fragen der Mensch-Tier-Beziehung völlig entkoppelte Veränderungsdynamik in Gang. Stichwort Artensterben, Stichwort Klimawandel und so weiter. Aber auch andere Sachen wie eben öffentliche Gesundheit, also Zoonosengefahren, Antibiotikaresistenzen, die mit der sogenannten Massentierhaltung in Verbindung gebracht werden. Man kann dann sagen, Tiere sind mir eigentlich total egal, aber als Eigeninteresse, menschlichem Eigeninteresse heraus, wird uns langsam klar, dass dieses Modell, wie wir eben gerade landwirtschaftliche Nutztiere halten und behandeln, nicht so richtig zukunftsfähig ist aus diesen ökologischen Krisendynamiken heraus. Und das ist eben etwas, was jetzt noch nicht so alt ist und was wirklich, wirklich wichtig ist zur Erklärung darum, warum diese Mensch-Tier-Beziehungen so politisiert werden.
Das finde ich ganz interessanten Punkt, weil ich das auch bei mir selber erkennen kann. Klimaschutz ist auch eines meiner Fokusthemen mittlerweile im Journalismus. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, wie nach und nach sich gerade die Ernährung dahingehend verändert hat. Also ich würde sagen, ich bin jetzt seit 5 bis 10 Jahren, ich weiß nicht genau, wann sich das so richtig durchgesetzt hat, Vegetarierin und auch gerne mal komplett vegan. Während das in meiner Kindheit und Jugend, also ich bin schon eher so in relativer Armut aufgewachsen, da haben jetzt Klimaprobleme erstmal keine Rolle gespielt. Also da gab es andere Topics, die da irgendwie mehr Wichtigkeit hatten. Hast du das dann bei dir auch so jetzt festgestellt, dass du merkst, ja, durch meine eigene Forschung, ja, verändert sich mein Verhalten oder mein Bewusstsein? Hast du zum Beispiel deine Ernährung angepasst?
Nein, weil ich schlichtweg schon vegan war, bevor ich studiert habe.
Ah, okay.
Und da war dann nicht mehr so viel zu holen. Also im Sinne von, ich ernähre mich heute wesentlich gesünder, als ich das mit 20 gemacht habe. Das hat aber weniger was mit Tieren zu tun als mit mir selber. Das nicht, aber du hast gerade ganz, ganz viele ganz spannende Punkte angesprochen. Zum einen, dass in der sozial-ökologischen Debatte eben Ernährung zunehmend eine Rolle spielt und mit der Ernährung auch zunehmend Landwirtschaft und landwirtschaftliche Tierhaltung in dem Zuge. Also damit wirklich auch mal mit so einer Abstufung, weil das ist so ein Hauptthema, was ich gerade aktuell jetzt in meiner aktuellen Forschung eben behandle, diese, wie ich finde, eben vergleichsweise Unsichtbarkeit landwirtschaftlicher Tierhaltung als Kernproblem sozial-ökologischer Transformation, das aber relativ unsichtbar ist, wenn man es vergleicht jetzt mal mit den großen Debatten über die Energie- und Wärmewende. Also das Hauptthema ist auch zu Recht, weil das eben auch den größten, beim Klimawandel jetzt den größten Batzen der Klimagasemissionen ausmacht. Aber auch im Vergleich zu anderen Themen wie Mobilität oder sogar Bauwesen wird mittlerweile, gut, das ist jetzt, kann man jetzt nicht wirklich quantifizieren. Was ich damit sagen will, ist, das Thema Ernährung und Landwirtschaft hat lange Zeit ein relativ untergeordnetes, finde ich, diskursives Thema gespielt. Wissenschaftlich nicht, da ist das eigentlich ziemlich lange klar, dass das ein riesengroßes Handlungsfeld ist. Aber das sickert halt langsam durch. Und gerade auf dieser individuellen Ebene, also bei den Ernährungsweisen, ist es so, dass sich das für bestimmte Milieus als eine ganz wichtige soziale Praxis herausstellt, sozial-ökologische Praxis zu sagen, man reduziert seinen Fleisch- und auch Milchkonsum, man wird flexitarisch oder ganz vegan am Ende, also wie auch immer. Und das ist aber auch spannend, weil du hast selber gesprochen davon, dass du sagst, du kommst eher aus einem ökonomisch ärmeren Haushalt. Ich selber komme zum Beispiel aus dem, was man jetzt so sozialstrukturforschungsmäßig so alte Mittelschicht nennen würde, also Angestelltenmilieu, so aus einem kleineren Vorort von einer kleinen Stadt. So. Da hatten diese ganzen politischen Fragen, diese kosmopolitischen Weltsichten, ökologische Orientierungen, das spielte da alles keine große Rolle. Das ist bei mir eben auch später gekommen. Aber so kann man eben sehen, dass bestimmt, also dass diese Einstellungsmuster, ich will bestimmt besonders ökologisch leben, dass die halt nicht gleich verteilt sind über die ganzen verschiedenen Schichten und Milieus in der Gesellschaft hinweg, sondern gerade so in der, was man neue Mittelschicht nennen würde, viel häufiger vertreten sind. Auch Frauen, gut gebildete Frauen in urbanen Lebensräumen sind viel häufiger vegetarisch oder vegan. Das heißt, es ist, was ich vorhin meinte, das ist so eine Art Dynamik in der Gesellschaft gibt, die ist nicht, das ist kein gleich verteiltes Phänomen, sondern eben sehr stark abhängig eben auch von sozialer Lage und von Milieuzugehörigkeit. Und da entwickeln sich eben auch ganz neue Transformationskonflikte heraus. Ne? Wenn man sich jetzt bestimmte Lebenspraxen dann vorstellt, zu denen würde ich sagen, gehört der Veganismus auf jeden Fall, die so eine Ikone geworden sind, an der man sich herrlich abgrenzen oder identifizieren kann. Also da gibt es ja bis hin zu Politikern, gerade so aus dem liberal bis ins rechtspopulistische Milieu, die dann so die Zwangsveganisierung, die wollen einem das Fleisch wegnehmen, als Talking Point in einer, in diesem Fall, anti-grünen Narration dann einbauen. Und daran merkt man einfach so, das bekommt eine starke symbolische Bedeutung, an denen eben auch gesellschaftliche Fragen, der Soziologe ist nicht zu überhören in mir, an denen diese gesellschaftlichen Fragen mitverhandelt werden, die auch teilweise dann weit über diese Ernährungsfrage hinausgehen, ne?
Ja, ich habe auch erst vor ein paar Tagen die Nachricht gelesen, dass Menschen, wenn irgendwo vegan draufsteht, sich bevormundet fühlen und dann eher nicht dazu greifen, als wenn da zum Beispiel steht Spaghetti mit Tomatensauce. Also da hat ja auch das wieder eine Wirkung auf jeden Fall.
Total spannend.
Du hast jetzt deine Dissertation in ein Sachbuch verwandelt. Das ist ja auch mal wirklich was Tolles, was nicht jeder von sich behaupten kann. Was hast du da in dem Prozess dann nochmal gelernt?
Ich muss sagen, es ist nicht die Dissertation in dem Sinne, das machen ja einige Leute. Kleiner Werblock, Veronika Settele hat auch einen deutschen Studienpreis gekriegt, hat ein wunderbares Sachbuch aus ihrer wunderbaren Promotion gebaut, die sehr nah aber an ihrer Promotion dran ist. Bei mir ist das eher so, das ist eher ein viel größerer Rundumschlag, in den natürlich einige Sachen aus meiner Promotion einfließen. Aber bei Weitem, das darin nicht aufgeht. Also das ist, genau, das nur sozusagen zur Einordnung, das ist schon eher was Neues. Was ich gelernt habe, ist, oder was ich würde eher sagen, bestätigt hat sich etwas, was ich eben vorher schon gemerkt habe durch das mediale Interesse an meiner Forschung. Das ist ein ganz großes öffentliches Interesse an diesem Thema gibt es. Die Geschichte vom Buch ist vielleicht sagt darüber viel aus, weil eigentlich lief das so, ich habe ein Interview gegeben im Deutschlandfunk, weiß gar nicht, wann das war, 2020 oder 2021 und wurde danach, also genau zu diesem Thema, ja, Ambivalenzen der Mensch-Tier-Beziehung. Wieso streichen wir die einen? Warum schlachten wir die anderen? Und dann habe ich eine Mail bekommen von einem Literaturagenten, der gesagt hat, wollen Sie darüber nicht ein Buch schreiben? Und ich hatte gerade tatsächlich auch Zeit dafür und wollte das lange schon machen. Und weil ich eben auch gemerkt hatte, ich habe immer wieder Presseanfragen bekommen, gar nicht mehr nur zu meinen engeren Promotionsthemen, sondern zu diesen sehr allgemeinen Themen der Mehrdeutigkeit, der Widersprüchlichkeit von Mensch-Tier-Beziehungen. Genau, und habe dann gemerkt, dass es tatsächlich auf diesem Sachbuchmarkt viele Bücher über Tiere gibt, aber sehr, sehr wenige, die in irgendeiner Weise so von Soziologinnen stammen oder soziologischen Einschlag hätten. Also das meiste sind entweder, ich habe es immer gesagt, das hätte ich auch nicht, da geht auch nicht alles drin auf, aber das eine ist so Philosophie, Moralphilosophie, ne? Tierethik, dürfen wir Tiere essen, wie verhalten wir uns richtig gegenüber Tieren? Und das andere sind so naturwissenschaftliche Sachbücher über Tiere nach dem Motto, was Tiere alles können. Das sind beides ganz, ganz wichtige Genres, aber eine sozialwissenschaftliche und insbesondere soziologische Perspektive auf Tiere hat da eigentlich total gefehlt und deswegen hat mich das auch motiviert. Ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, es gibt doch 1000 Bücher von Kolleginnen und Kollegen, die sind super, warum soll ich da auch noch ein Buch schreiben, hätte ich vielleicht gesagt, ich konzentriere mich auf andere Sachen, aber durch diese Lehrstelle, das war schon eine große Motivation und genau, und die Lehre, die ich eben ziehe, ist, dass ich glaube, dass es wichtig ist, zu versuchen, diese Lehrstelle zu schließen. Und das mache ich sicherlich nicht alleine, aber ich hoffe eben, mit dem Buch dann auch einen Teil dabei tragen zu können.
Ja, ich finde das toll, weil du bringst mit deiner Forschung so Licht in einen Bereich, der ja oft eher emotional als wissenschaftlich diskutiert wird und den auch viele von uns kennen. Also ob das jetzt am Kantinentisch ist oder beim Sommergrillen oder beim Weihnachtsessen. Diese Diskussion, gerade jetzt über vegetarische und vegane Ernährung, eskalieren dann ja auch gerne mal. Da sind wir dann auch in diesem, vielleicht in diesem Generationenkonfliktsthema, ne? Ob dann junge Menschen oder wie du es auch gerade beschrieben hast, ich bin jetzt vielleicht auch eher die urbane Frau aus Berlin, die seither Vegetarierin ist, ne? Und ich habe ja so komische Dinge teilweise irgendwie erlebt. Also bei einem Ostergrillen, da hat auf einmal jemand gesagt, so mein Kind müsse aber unbedingt mal eine Bratwurst essen. So. Und da, ich habe für mich so beschlossen, ich spreche das Thema eigentlich nie an. Also ich kommentiere nicht, wenn andere Fleisch essen. Aber da war für mich dann auch mal so ein Punkt erreicht, wo ich kurz mal so einen kleinen, ja, so CO2-Vortrag über die Stellschraube Ernährung halten musste. Was rätst du denn, falls diese Diskussionen beim Familienessen eskalieren? Wie kann man da die Debatte befrieden? Dein Buch lesen am besten, ne?
Ja, genau. Natürlich, genau, mein Buch lesen. Ich sage ja immer, ich will den Leuten nicht sagen, was sie am Ende machen sollen. Das steht mir als Soziologe gar nicht so zu. Also das kann man auch anders sehen, aber ich empfinde meine Rolle als Soziologe nicht so, sondern ich will das argumentative Rüstzeug in die Hand geben, damit man diese Debatte sinnvoller führen kann. Und das ist sicherlich, deswegen ist schon die erste Frage, von wo ausgehen denn die Streitkontrahentinnen, ne? Also sozusagen auf was für einen auf was kann man hier zurückgreifen an Wissensressourcen und so. Es gibt da sicherlich keine einfache Lösung. Das Interessante ist aber eben, und das ist vielleicht auch eine ganz andere Frage, weil das ist ja fast eher so sozialarbeitsorientiert, ne? Wie kann man jetzt Gruppen befrieden? Frage ist ja, will man Gruppen überhaupt befrieden? Also wenn ich jetzt mal Konstellation denke, zwischen dem Klimaleugner, sorry, Klischee, der Klimaleugner-Onkel und die Klimaaktivistin, müssen den Kompromiss finden? Oder kann man nicht sagen, nee, die Aktivistin hat zwar mit, kann man alles Mögliche kritisieren, aber inhaltlich hat sie erstmal recht, dass der Klimawandel anthropogen ist, ein relevantes Phänomen ist, das wir dringend lösen müssen und dass wir dafür als Gesellschaft was verändern müssen. Ist das eine kompromissoffene Position? Oder kann man sagen, im Vergleich zu einem Klimaleugner braucht man da keinen Kompromiss suchen? Das heißt, die Frage, worüber wir überhaupt kompromissfähig sind, ist ja gar nicht objektiv oder kompromissbereit, sondern das ist dann immer die Frage eben von einer ganz spezifischen, konkreten Situation. Aber als Soziologe würde ich eben sagen, dass das Spannende ist und das ist eben das Tolle, was Soziologie, glaube ich, dann auch kann, dass man ja ganz viel, wenn man da genauer hinguckt, sagen, da interpretierend ausleuchten kann. Was passiert denn da eigentlich, wenn am Ostertisch sich die Generation vielleicht klischeehaft oder aber irgendwelche Menschen am Tisch in den erbitterten Streit, in den Deutungsstreit kommen, ob man jetzt den Lamm, das Osterlamm essen darf oder den Osterbraten, was man auch immer da isst, oder nicht. Weil hier zwei Dinge ja mindestens passieren, und also sozusagen, dass ein kultureller Wandel an diesen Tisch getragen wird, der nicht einfach rein kognitiv rational geführt wird, ne, wie du das halt sagst, mit ja, der CO2-Bilanz des Bratens ist schlechter als von der Möhre, deswegen essen wir die Möhre, weil wir wollen Klimaschutz, sondern da sind Ansprüche auf gesellschaftliche und auch kollektive Anerkennung von Lebensentwürfen, die da verhandelt werden und die in Frage gestellt werden. Und interessanterweise sind es meistens die plötzlich in Frage gestellten, ehemals privilegierten Lebensstile, die mit einer ganz scharfen Gegenwehr reagieren, wenn sie aus ihrer gewohnten Rechtfertigung, ihrer gewohnten Anerkennung herausgeholt werden. Das haben wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Debatten. Das ist gar nicht auf das Mensch-Tier-Thema oder Ernährung beschränkt. Ne? Also immer dann, wenn andere Gruppen dazukommen zum Diskurs und sagen, Moment, wir haben hier eine relevante Position und wir nehmen auch, wir kritisieren auch den Status quo, der bis hierhin gegolten hat, aufgrund von unserer wie auch immer gearteten kulturellen oder politischen Orientierung, dann hat das große, große Sprengkraft, weil es eben diese Normalitäts- und Zumutungserwartungen sozusagen, die meistens implizit sind, dann explizit macht. Und das sind dann eben sozusagen, das sind diese sozialen Binnenverhältnisse, die damit verhandelt werden, die eben über das Charlotte und Onkel Reinhard haben da jetzt einen einfach zwischenmenschlichen Konflikt hinausgehen, also wo also mehr verhandelt wird, als was in dieser ganz ganz ad hoc Interaktionsbeziehung überhaupt aufgeht. Genau, und das sind dann eben so, dann kann man eben so diese gesellschaftlichen Spuren finden, die damit verhandelt werden. Als Generationskonflikt funktioniert das genauso, als Geschlechterkonflikt oft genug, natürlich nicht jedes Mal, nicht immer, ne, das ist nicht, man kann das nicht als 100 oder 1, 1 oder 0, meine ich, Pauschalfolie sehen. Aber statistisch gesehen sind es genau diese Strukturen, die da häufig dann eben sichtbar werden in diesen Konflikten auch.
Wirst du manchmal schon mit diesem Argument konfrontiert, dass du aktivistische Forschung machst, obwohl du dir das ja eigentlich erstmal soziologisch, weiß ich, neutral, aber auf jeden Fall wissenschaftlich anguckst?
Eigentlich nicht, in Klammern mehr. Also ich erinnere mich an einen Schlüsselmoment, als ich mich auf das Promotionsstipendium bei der Heinrich-Böll-Stiftung beworben habe. Und da gab es dann so eine Art Assessment-Center-artiges Auswahlverfahren. Da gab es auch ein Einzelgespräch. Und mein Exposé damals war noch eben, ich hatte das ja angedeutet, glaube ich, vorhin, dass man, ich hatte im Anspruch mal so eine gewaltsoziologischere, theoretische Perspektive auf das ganze Thema, die sich auch ein bisschen so mit Täterforschung beschäftigt hat, was auch einfach, ja, meinem eigenen theoretischen, wenn er Entwicklung geschuldet war damals. Und dann wurde ich von dieser Kommission gefragt, na ja, also können Sie das denn überhaupt neutral untersuchen, das Thema, wenn Sie mit so einem Rahmen daran gehen? Und ich war natürlich vorbereitet, weil das gerade bei diesem Thema natürlich also soziologisch total gehaltvoll ist, warum das so gesehen wird. Wenn ich sage, ich forsche zu Kinderschutz, und gegen Gewalt an Kindern irgendwie will er mit Menschen, die Kinder schlagen oder sowas, forschen, dann würde man, glaube ich, weil die gesellschaftliche normative Grundorientierung so hegemonial für den Kinderschutz und gegen das Schlagen von Kindern als Erziehungsmethode ist, gar nicht erst in Frage gestellt werden, dass das in irgendeiner Weise anrüchig ist. Ich habe natürlich trotzdem anders reagiert und gesagt, dass gerade sagen die eigene Positioniertheit, wenn man da kritisch eingestellt ist, einen ja dazu zwingt, darüber zu reflektieren. Und das eigentlich etwas ist, was alle machen müssen. Also egal, ob ich Fleisch esse oder nicht, wenn ich mich mit Mensch-Tier-Beziehungen beschäftige, vor allem wenn es ums Schlachten geht, muss ich meine eigene Positionierung, die ich eben genauso oder vielleicht sogar noch stärker habe, wenn ich Fleisch esse, reflektieren. Und einfach immer wieder systematisch, methodisch, kontrolliert überprüfen. Und das ist natürlich ideal, wenn man dann eben mit Kolleginnen, diversen Kolleginnen darüber redet auch und die eigenen Forschungsergebnisse diskutiert, zu gucken, bin ich da irgendwie biased? Oder ist die Schlussfolgerung, die ich da ziehe, intersubjektiv nachvollziehbar, wie man das so nennt? Also das heißt, dass die anderen sagen, nee, ich komme aus meiner eigenen Weltsicht und aus meinen Hintergründen zu den gleichen oder ich finde diese Schlussfolgerung plausibel. Und ich glaube, das macht dann eben auch eine gute soziologische Forschung aus. Die kann kritische Impulse haben, die kann immer, ich meine, jeder, der seine Forschung, wenn ich zu Gender-Ungleichheiten, wenn ich zu Migrationsfragen forsche, wenn ich also alle möglichen soziologischen Themen sind in sich irgendwie total politisch und die eigenen Interessen, warum man sich damit beschäftigen will, die haben meistens auch damit was zu tun, dass man da irgendeine Haltung zu hat. Aber das Wichtige ist eben dann Haltung, private Position und wissenschaftlich Sagbares zu unterscheiden. Das sind immer verschiedene Rollen, in denen man oft auch spricht. Und ich werde ja als, wenn ich so Public Sociology mache, oft auch in Doppelrolle gefragt. Also ne, wir fragen dann immer auch so private Dinge und ich muss dann immer differenzieren, antworte ich jetzt gerade als Marcel Sebastian, der Privatmensch mit seinen politischen und kulturellen Überzeugungen, oder als der Wissenschaftler, der aus seiner Forschung berichtet? Das sind eben möglicherweise dann andere Antworten. Genau, aber jetzt lange nicht mehr. Das letzte Mal tatsächlich in den Amazon-Rezensionen meines Buches, wo eine Person kritisiert hat, dass ich durchgehend gender. Das fand er nicht gut. Kann man dann aktivistisch sehen, sehe ich nicht so. Aber ansonsten nein. Also das ist tatsächlich, es hat aber auch was damit zu tun, dass diese Anerkennung des Themas in meinem Feld deutlich gestiegen ist, muss man auch sagen. Sicherlich dann auch damit zusammenhängt.
Wir kommen langsam Richtung Ende, aber ich habe noch zwei vielleicht längere und drei schnelle Fragen an dich.
Okay.
Ich frage auf meinem Instagram-Account immer vor den Interviews, ob meine Community Fragen an meinen Gast haben. Also ich habe erzählt, dass ich mit dir spreche und frage dann, ob es da Fragen gibt. Und eine fand ich sehr interessant, wenn auch schwierig. Und ich weiß nicht genau, ob du die beantworten kannst, aber wir können es ja mal versuchen. Mhm. Und zwar hat da jemand gefragt, warum bewegt uns der Tod eines Tieres manchmal mehr als der eines Menschen?
Das ist ja sehr subjektiv, ne? Das ist witzig. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich dachte, warum berührt uns der Tod des einen Tieres mehr als der des anderen Tieres? Mm. Das wäre ja, das hätte ich jetzt erwartet, ne? Warum?
Das wäre jetzt so gezielt auf deine
Hunde?
Forschung.
Genau, das wäre Trauer über die Hunde und nicht über die Schweine. Also, ich sag mal erstmal so, Tiere sind, also wir sind ja selber auch Tiere, wir können speziesübergreifend als Menschen, und auch die anderen Tiere können das zum Teil auch, also gerade Hunde haben eine enorme Bindung auch an Menschen. Wir sind in der Lage, starke emotionale Resonanzbeziehungen einzugehen. Mit emotionaler Nähe und einer ganz großen empfundenen Liebe, und die sich eben dann auch in Trauer umschlägt, wenn ein Tier stirbt. Also ich hatte mal eine Situation, da ist von einer mir damals sehr nahestehenden Person ein Vogel, ein Kanarienvogel, gestorben, Kanarienvogel war es, glaube ich. Und sie meinte dann zu mir, du bist irgendwie der Einzige, der gerade so versteht, warum mich das so unglaublich berührt. Weil die alle anderen sagten, ach ja, ach schade, ach Mensch, der Vogel, ach schade, ne, ist ja jetzt tot. Und dass das so eine richtig bedeutsame soziale Interaktionsbeziehung war, wenn auch mit ganz viel Fremdheit zwischen diesen völlig verschiedenen Wesen, Tieren, Homo sapiens und Kanarienvogel, das war für die meisten Leute eben nicht verständlich. Und sicherlich ist dieser Kanarienvogel für diese Person, oder wenn ich jetzt sage, ich lebe jetzt nicht mit dem Hund zusammen, weil hätte ich einen Hund, der stirbt, natürlich ist der mir viel näher, als wenn 15 Straßen weiter irgendwer an einem Herzinfarkt stirbt. Die Person kenne ich halt nicht, weil diese Bedeutsamkeit der individuellen Beziehung eben nicht an der Speziesgrenze Halt macht, nicht notwendigerweise. Es gibt ganz, ganz interessante Forschung über Katastrophen und Desaster und den Umgang mit Haustieren, ne, weil das zunehmend zu einem Problem wird. Das haben wir auch bei dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gemerkt, dass Flüchtende ihre Haustiere mitgenommen haben und teilweise die Aufnahmeeinrichtungen für geflüchtete Menschen dann erstmal völlig überfordert waren, weil sie nicht wussten, was sie mit diesen Tieren machen sollen. Aber für diese Menschen halt total klar war, dass die nicht ohne ihre Tiere fliehen. Das hatten wir auch in den USA bei Katrina, hieß der, dieser Wirbelsturm, glaube ich, in New Orleans, wo genau das sozusagen zum Thema gemacht wurde, diese besondere, emotionale, bedeutsame Beziehung. Und wie gesagt, die macht nicht an der Speziesgrenze Halt, bis ins Andersrum. Ne? Also ist jetzt, will das dieses Klischee nicht aufwärmen, aber sicherlich gibt es natürlich auch Fälle, wo Menschen anderen Menschen gegenüber sehr indifferent sein können, aber Tiere ganz doll lieben. Also sowas wie ein rechter Tierschutz, der ist marginal, muss man wirklich sagen. Also die Tierschutzbewegung ist davon nicht geprägt, aber die gibt es natürlich auch. Und dann kann man sich feststellen, nee, das ist nichts kategorisch, Menschen sind uns näher als Tiere, sondern deswegen habe ich extra vorhin gesagt, Menschen sind ja auch Tiere. Innerhalb dieser speziesübergreifenden Wesensgemeinschaft der Tiere kann es eben sein, dass uns die Beziehung zu einem bestimmten Tier, meistens sind es eben diese bestimmten Tiere dann, ne, die man kennt, viel wichtiger sind als der anonyme Tod eines Menschen, von dem man nur in der Zeitung liest oder so.
Ich komme mal erst zu den drei schnellen Fragen, bevor ich dir die letzte längere vielleicht stelle. Und zwar, die erste Frage, die zielt bei allen Gästen immer auf den Kühlschrank ab, und bei dir haben wir vielleicht schon die Antwort bekommen. Es ist die Frage, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Vielleicht, wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst oder wenn du auch im Homeoffice arbeitest, ganz egal. Sind das A, frische Zutaten zum Kochen, B, vegane Fertiggerichte bei dir vielleicht, oder C, was ganz anderes?
Alles drei. Also ist A. Also wenn, dann A, auf jeden Fall. Fertiggerichte bin ich nicht so der Fan von. Gar nicht wegen vegan oder nicht vegan, sondern weil ich rühme mich damit, dass ich nicht ganz schlecht koche. Und wenn man halbwegs gut kochen kann, schmeckt der ganze Fertigkram eigentlich immer nicht so gut. Und dann will man das auch nicht mehr essen irgendwann. Also aber natürlich so, dass das Sojaschnitzel ist bei mir auch mal im Kühlschrank, und was ganz anderes Natürlich auch, weil ich ja nicht nur frisches Gemüse und Sojaschnitzel esse.
Zweitens, du darfst in der Zeit reisen und einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin deiner Wahl treffen. Wer wäre das?
Ich sage jetzt was ein bisschen Klischee ist, weil der mich lange sehr geprägt hat und ich glaube, dass ich dessen Gegenwartsdiagnose heute enorm spannend finde, ist Theodor W. Adorno.
Mhm.
Oder Max Horkheimer mit den beiden. Wenn ich mir die als beide, als Duo, die haben wir so viel zusammen gemacht, als Duo reanimieren darf, dann würde ich das tun. Ja, weil ich eine kritische Theorie der späten modernen Gesellschaft hochgradig interessant fände.
Okay, ja. Also würdest du die vielleicht zum Kochen
einladen? Und ich würde gerne mit denen über Tiere reden. Ja, genau. Ich würde mit denen vegan kochen, gucken, was sie davon halten. Und tatsächlich aber auch, weil die haben beide über Tiere ja geschrieben. Und das ist eine der ersten Erwähnungen, der systematischeren Erwähnungen von Tieren in der Soziologiegeschichte. Und natürlich aber geprägt als Kinder ihrer Zeit. Ne? Und ich würde so gerne wissen, was die heute über Tiere schreiben und denken würden.
Und die letzte schnelle Frage, wärst du nicht Soziologe geworden? Was wärst du dann vielleicht heute von Beruf?
Das ist so, auch so gemein. Ich habe mal mit Kollegen in Flensburg und Kolleginnen, haben wir beim Spaziergang genau das, wurde ich gefragt. Und aus der Pistole habe ich gesagt, Mykologe. Was total kontraintuitiv ist, wenn man sich meine schulische Biografie anguckt. Also jemand, der Pilze erforscht, weil ich so Pilze so faszinierend finde. Ich wäre aber auch total gerne Paläoanthropologe. Würde super gerne so Frühgeschichte des Menschen untersuchen. Finde ich total faszinierend. Und ich würde gerne also wissenschaftlicher Beruf wäre es auf jeden Fall. Da glaube ich, bin ich ziemlich sicher. Ich werde total gerne aber auch was machen, wo man die Rechtfertigung hat, so coole Expeditionen zu machen. Irgendwie so in die Antarktis oder so da irgendwie fahren zu können. Das kann man als Soziologe immer recht schlecht machen und damit Forschungsgelder irgendwie kriegen dafür. Sowas würde ich total gerne machen. Da ist mir auch fast egal, was ich da mache.
Okay.
Aber es ist total spannend, weil ich als früher Naturwissenschaften ganz, ganz schrecklich fand und heute das zunehmend spannend finde.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, die Forschung ist auf jeden Fall für dich das Feld, wo es geblieben wäre oder wo es dann auch anders hingegangen wäre, zumindest aus heutiger Sicht. Und da bleibt natürlich die allerletzte Frage, da kannst du wieder gerne lang und ausführlich antworten. Wie geht es jetzt weiter für dich in der Forschung und ja, womit beschäftigst du dich gerade?
Ja, ich habe vorhin, glaube ich, immer mal kurz angeteasert, dass ich mich jetzt, also wie gesagt, ich habe ja jetzt seit mittlerweile auch schon 1,5 Jahren, ne? Diese Postdoc-Stelle an der Professur für Umweltsoziologie mit dem Schwerpunkt Transformationsforschung, so heißt die ganze Denomination, und beschäftige mich da weiter mit Mensch-Tier-Beziehungen, das schon, aber also das ist ein bisschen der empirische Gegenstand, der mich weiterhin auch begleitet. Das ist ja auch ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, aber so ein besonderes Merkmal. Gibt ja schon jetzt auch mittlerweile, kurzer Exkurs, wir haben einen AK für Tier-Mensch-Beziehungen in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie gegründet.
Ein Arbeitskreis.
Sind da mittlerweile ein Arbeitskreis, genau. Sind jetzt über 30 Leute, was für so einen Arbeitskreis ziemlich viel ist, muss ich sagen. Also da gibt es schon auch einige. Aber zurück zu mir. Genau, und beschäftige mich jetzt stärker mit der sozial-ökologischen Dimension des Themas. Also mich interessiert sozusagen vor allem die sozial-ökologische Transformation der landwirtschaftlichen Tierhaltung, also im Kontext der Klimakrise und des Artensterbens vor allem und anderer ökologischer, also ganz, ganz viele ökologische Probleme, Stickstoffüberlastung zum Beispiel auch, ne, hängen unmittelbar massiv mit der landwirtschaftlichen Tierhaltung zusammen und in einer Art und Weise, die soziologisch meinem Empfinden nach, meiner Kritik vielleicht sogar schon, überhaupt nicht ausreichend untersucht wird. Also welche Transformationsprozesse da sich eigentlich abzeichnen und vor allem, das finde ich eigentlich am spannendsten, welche Transformationskonflikte sich entgeben auf den verschiedenen Ebenen von der Lebensführung über die Politik bis hin zur Ökonomie, zur Landwirtschaft natürlich, zur Gestaltung von Landwirtschaft, zur Frage des öffentlichen Ansehens der Landwirtschaft. Also so viele Konflikte, die da drin stecken, die sich deswegen ergeben, nicht weil wir eben über Tierethik diskutieren da primär. Das hängt dann teilweise ein bisschen im Diskurs zusammen, aber eigentlich geht es eben um diese ganz andere, eher so Risiko- und Betroffenheitsorientierte Perspektive von sozial-ökologischen Krisen eben. Das ist so ein bisschen das Thema und in dem Kontext interessieren mich tatsächlich auch soziale Bewegungen sehr stark. Das ist so ein bisschen die Ergänzung dazu und da forsche ich zu, da publiziere ich jetzt gerade zu, habe ein Paper so in der Produktion gerade und werde jetzt eben auch mich stärker auch an Drittmittelanträgen setzen und will da eben Forschungsprojekte einwerben für. Das ist so ein bisschen das Ziel der nächsten 1, 2, 3 Jahre, mich da genau, also in Projekt basiert auch austoben zu können und sitze da dran.
Super. Das heißt, wer da Interesse hat, kann einfach mal weiterhin deinen Namen googeln und gucken, was du da so publizierst und ob man das irgendwo lesen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und die Einblicke in deine Forschung, Marcel.
Danke, ich fand es ein sehr schönes Gespräch und freue mich, dass wir ja, so viel diskutieren konnten.
Das war die Folge Listen to Wissen mit dem Sozialwissenschaftler Dr. Marcel Sebastian. In der nächsten Folge spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Astrid Sewe über Populismus und was liberale DemokratInnen Populismus entgegensetzen. Was bedeutet es überhaupt, Populist oder liberale Demokratin zu sein? Wie kommunizieren und erzählen sich PolitikerInnen in Zeiten der sozialen Medien? Und gibt es ein Patentrezept zum Umgang mit dem Onkel, der immer wieder populistische Sachen sagt? Das hört ihr beim nächsten Mal. Wenn ihr automatisch benachrichtigt werden wollt, sobald eine neue Folge verfügbar ist, dann abonniert Listen to Wissen einfach in eurer Podcast-App. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet und mit Personen teilt, die ihn ebenfalls unbedingt hören sollten. Feedback könnt ihr jederzeit senden an dsp@körber-stiftung.de. Körber wird dabei mit OE geschrieben. Ich freue mich auf euch. Ciao. Listen to Wissen ist ein Podcast der Körberstiftung. Redaktion Nina Ritter, Isabel Rogge und Friederike Schneider. Mit Unterstützung von Leonie Lichtentäler und Luna Pugianto. Produktion Isabel Rogge und Silvia Klaus.